Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend wollte ich gerade sagen, aber...
Ja, wir haben noch frühen, oder sagen wir mal Nachmittag auf jeden Fall.
Ja, mittlerweile scheint auch wieder die Sonne hier.
Genau, ja. Wir sind ein bisschen früher als sonst, dafür ist der Wochentag ein ganz anderer.
Ja, wir nehmen heute am Sonntag auf, ja, genau, ja.
Genau, am heiligen Sonntag.
Ja. Man hätte auch denken können, wir setzen aus, aber nein, wir machen hier weiter.
Wir bringen es die Woche doch noch fertig, uns zusammenzusetzen, nachdem ich ja ein paar Tage weg war, angekündigt bei dir. Also es war jetzt nicht so, dass ich dich da irgendwie auf dem Trocknen habe sitzen lassen und du warst Podcast bereit.
Ich bin immer immer Podcast bereit.
Genau, du hast ja nicht auf mich gewartet. Und,
nee.
Ja.
Ja.
Ja, ja, genau. So auf jeden Fall, hier sind wir wieder.
Ja.
Wie gesagt, zu ungewohnter Stunde, aber dafür wird es wahrscheinlich auch nur eine relativ kurze Sendung, aber immerhin.
Das sagen wir ja immer mit der kurzen Sendung.
Ja, das ist schwierig bei uns, ja, da hast du recht.
Ja. Aber gut, lass uns gleich einsteigen, damit wir auch die Hoffnung nicht gleich am Anfang verbrennen, dass es kurz wird. lass uns mit den Themen der Sendung einsteigen oder mit dem ersten Thema.
Jawohl.
Letzte Woche haben wir noch über die Empfangsprobleme des iPhone XS und XS Max gesprochen oder XS, mein Gott, ja.
Ten.
Und da gibt es jetzt in den Staaten das sogenannte Outreach-Programm, was Apple da gestartet hat. Und sie haben einige Nutzer kontaktiert, die über dieses Problem geklagt haben. Und da gibt es dann für diese Nutzer, mit denen sie in Kontakt stehen, spezielle Software, die man dort aufspielen soll oder die der Nutzer dort aufspielen soll, um dem Problem auf den Grund zu gehen. Ein Baseband-Locker, wie es in der Fachsprache heißt. Und anhand dieses Lockers möchte Apple halt feststellen, wo da die Probleme sind und wie es da genau aussieht mit der LTE-Problematik oder mit den Empfangsproblemen. Und man munkelt auch, das sind allerdings im Moment nur Gerüchte, dass wir in den nächsten iOS-Versionen dann auch Modifikationen in der Modem-Firmware sehen werden. Und das lässt ja hoffen, dass man an der Software oder speziell, ja gut, Firmware ist ja Software, auch noch ein bisschen was modifizieren kann und das Ganze ein bisschen optimieren kann. Jo.
Ja, ein Gerücht, was ich ja auch letzte Woche noch gehört hatte, ist der Fall, dass vielleicht die Netzbetreiber an ihren oder an ihre Software noch ein Update durchführen müssten oder eine Anpassung durchführen müssten, damit entsprechend auf dem iPhone beziehungsweise, wie du es eben schon gemeint hattest, halt mit dem Firmware-Update fürs Modem, da eventuell an der Provider-Seite auch nochmal was gemacht werden müsste, damit das dann hier entsprechend wieder angeblich zur richtigen Anzeige der Signalstärke führt im Gerät. Andererseits soll es ja wirklich Probleme geben. Ja, da bin ich immer gespannt, was da nach den ganzen Updates, egal ob jetzt auf Apple-Seite oder auf Netzbetreiber-Seite, was da dann schlussendlich dann an Verbesserungen stattfinden wird oder kann.
Naja, dass es da Probleme gibt, scheint ja eindeutig zu sein, wenn Apple sich dem Ganzen jetzt annimmt und sozusagen mit den Nutzern in Kontakt tritt und sich die Mühe macht, da Diagnosesoftware auszurollen für die betroffenen Nutzer, dann wird es schon ein ernsthaftes Problem sein. Und normalerweise ist Apple ja so, dass Probleme gern mal so ein bisschen locker gesehen werden, ne? Antenna-Gate etc. Und wenn Apple jetzt schon so weit geht, da solche Maßnahmen zu ergreifen, dann wird es schon ernsthafter sein.
Ja, es kann natürlich auch sein, dass sich bei den Tests mit den Betroffenen oder mit den angesprochenen Nutzern vielleicht auch herausstellt, dass es kein Problem gibt. Dass es vielleicht wieder auch darauf hinausläuft, ja, you're holding it wrong.
Ja, ja, okay. Dass sie sich vielleicht auf diese Weise eine Bestätigung holen wollen, wie auch immer, kann natürlich auch der Fall sein.
Ne? Ja, ja, man muss einfach mal abwarten. Es ist halt die Frage, ob an diese Nutzer eventuell auch nochmal ein Update ausgeliefert wird, um da eventuelle Anpassungen halt zu testen. Da wäre ich auch mal gespannt.
Ja, und es ist auch interessant zu wissen, was man bisher sehen konnte, dass es verstärkt in den Staaten auftritt, das Problem. In Europa nur sehr vereinzelt. Also die Dichte der Probleme ist halt mehr in den Staaten. Und das könnte natürlich auch wieder an dem Ausbau des LTE-Netzes liegen, dass da halt die Abstände und die Abdeckung halt größer ist und dass es dann nicht so dicht gestreut ist und dass es vielleicht auch also strukturschwache Gegenden, dass es halt da vermehrt in den Staaten auftritt und bei uns halt die Sendemasten und die Infrastruktur einfach enger gesät ist und dass da einfach deswegen weniger Probleme auftreten.
Ja, es kann schon auch sein, dass bei uns weniger Probleme auftreten, weil einfach mehr Funklöcher da sind, ja.
Und dafür gibt es ja die Funkloch-App. Ja?
Genau, dafür gibt es dann die Funkloch-App, ja.
Ja, naja.
Also wie gesagt, bei mir zum Beispiel ist gar kein LTE so verfügbar, egal. Ja, das ist wieder ein ganz anderes Fass.
Du bist noch mit 3G unterwegs bei dir.
Ja, wenn überhaupt. Ja. Es kann auch sein, dass es an den Ecken, wo ich Empfang habe, nur Edge da ist. Ja.
Die Edge-Hölle, ja, okay. Ja. Okay, ja, gut, wenn man natürlich keinen LTE-Empfang hat, dann kann es auch keine Empfangsprobleme geben, ne, wo nichts ist.
Das ist ja, Empfangsprobleme schon, aber andere Art.
Ja, aber wenn gar nichts da ist, dann ist auch gut, ja, da ist ja nichts.
Wir hatten ja nichts.
Ja, das sowieso.
Ich bin mal gespannt mit dem ganzen 5G-Ausbau, was das wird.
Ja.
Aber ja. Anderes Fass.
Anderes Thema. Und dann gab es noch eine sehr überraschende Nachricht. Und ehrlich gesagt bin ich immer noch sehr skeptisch, ob das wirklich alles so stimmt. Aber aufgrund der sehr seriösen und professionellen Quelle zweifle ich eigentlich auch gar nicht an, dass es nicht stimmen sollte. Es gab da so einen sehr ausführlichen Test vom iPhone XS und XS Max von Antec oder Anatech. Mhm. Die halt getestet haben, dass das iPhone, zumindest CPU, nicht die GPU, ist ja die Grafikeinheit, sondern die CPU oder der SoC, 40% schneller sein soll als beim X oder als beim Vorgänger, also beim normalen 10er. Und Apple hat das ja noch angegeben mit 15% mehr Geschwindigkeit. Und sie sind in diesen Benchmark-Werten auf 40% mehr gekommen. Und das haben sie auch sehr ausführlich in einem sehr umfangreichen Review dort abgebildet und auch wie sie getestet haben, etc. Die Frage ist natürlich, warum kommen die auf einen wesentlich höheren Wert und warum stapelt Apple so tief? Welche Werte stimmen jetzt? Stimmt eher der Apple-Wert oder eher der Wert von der Seite? Ich weiß es nicht. Sehr merkwürdig.
Ja, das ist natürlich jetzt auch ein Benchmark bzw. ein Test, den Anand-Tech da durchgeführt hat. Das ist ja jetzt nicht unbedingt hier so Real World, ja. Von daher ist es auch die Frage, können alle Prozessoren diese Leistung auch wirklich bringen, ja, beziehungsweise über längere Zeit auch halten? Und inwieweit hat sich Apple bei ihren Angaben da halt an die untere Grenze halt so rangetastet, beziehungsweise wie ist iOS 12 einfach auch ausgelegt, um da entsprechend auf Batterielaufzeiten, ja, auf Kompatibilität beziehungsweise auf bei der Prozessorausschussrate einfach auf einen Level zu kommen, wo du sagen kannst, die iPhones funktionieren alle im auf jeden Fall im selben Leistungsspektrum. Das ist halt so auch die Frage. Aber auf jeden Fall diese 40%, die sie getestet haben, gehe ich davon aus, dass es auch passt. Und vor allem rückt das natürlich den A12 an eine Leistungsgrenze ran, die es durchaus mit dem einen oder anderen Intel-Chip aufnehmen kann, wie er in den, in den Macs verbaut ist. Also nicht oder MAC, nicht MAX.
Aber die Frage ist halt auch, Apple orientiert sich ja auch an theoretischen Werten, also an reinen Benchmark-Werten, die sie da bekannt geben auf der WWDC. Also das wundert mich halt, dass sie natürlich jetzt lieber konservativ rangehen von der Messung ist okay, aber dass sie dann so weit tief stapeln und wenn man sich die Werte anguckt, die sie bei der GPU angeben, da sind die dann identisch, da kommen sie auf den gleichen Faktor, den Apple halt angibt und auch den gleichen Faktor aus dem Review, da sind sie identisch. Also das ist ein ganz großes Fragezeichen für mich. Ja. Mal sehen. Weil es wäre ja eigentlich auch ein Argument gewesen, den Verkauf noch mehr anzupuschen, wenn sie jetzt über diese 15% Werte gegangen wären auf der Präsentation.
Ja, es ist halt die Frage, es macht sich natürlich auf dem Papier immer ganz gut. Ja. Es ist halt dann wieder die Frage, inwieweit oder welche Anwendungen hast du dann in der Real World einfach draußen, die dann davon auch wirklich profitieren, beziehungsweise das dann auch entsprechend umsetzen können. Klar, gerade im Bereich, was jetzt alles AR betrifft und wo sie ja auch so ein bisschen einen Schwerpunkt drauf setzen, je mehr Rechen Power, umso besser. Aber da ist ja eh die Frage, da hatten sie ja schon gesagt, dass der neue A12 mit seiner Architektur wie viel, die hatten ja gesagt, mit den 8 Einheiten und ach, da ist er eh wesentlich schneller als das iPhone 10. Von daher, ja, warum auch immer sie eventuell da halt so viel weniger angegeben haben, als jetzt bei dem Test von anderen Tech rauskam. Ja, von Apple wird man nichts hören.
Nee, das auf keinen Fall, ne. Ja, und auch, wie gesagt, es gab ja auch noch ein Fazit, was sie dann geschrieben haben. Im Alltag merkt man es. Genau. So bei den Dingen halt nicht, beim Aufrufen von den Apps etc., da ist das nicht spürbar zum Beispiel. Wo man es allerdings gemerkt hat, was man genau rauslesen konnte, ist der direkte Vergleich von der Verarbeitung, wenn man jetzt den Porträtmodus startet und diese ganzen Effekte halt startet auf den beiden Geräten, also der unterschiedlichen Generationen, merkt man es auch spürbar, dass das XS halt wesentlich mehr Performance hat und da die Berechnung des Bildes und dieser Effekte, da merkt man es dann halt auch im Alltag. Ne? Und das sind dann auch diese spürbaren Unterschiede, die man dort hat. Ja. Jo. Ja. Naja. Dennoch im Moment wohl ist das leistungsstärkste Gerät auf dem Markt. Da bleiben einige Marktbegleiter stillstehen, ja.
Ja, selbst wenn du von den Daten alleine ausgehst, die Apple angibt. Ja, und den
Tests, ja, klar, hier immer grade, noch.
Ja, und ja. Oder auch von den Tests, die vorher gemacht wurden, gerade im Vergleich auch zu anderen Geräten, also nicht nur Samsung, sondern die anderen ja auch, ist es ja immer noch, oder was immer noch, ist es diese Version ja auch wieder halt führend oder führt die Charts halt an, ja, was diese Tests betrifft. Inwieweit sowas natürlich aussagekräftig ist für das ja, normale Bedienen von so einem Telefon, ist immer die Frage. Mir kommen aktuelle Geräte generell nicht unbedingt langsam vor. Ist halt immer die Frage, welche Software läuft drauf, ja, oder welche Anwendung hast du gerade am Laufen, wo wird eventuell was ausgebremst, gerade welche Anpassungen nimmt halt der Hersteller im Bereich halt von Android vor, inwieweit hast du da halt ein Problem, deswegen ist es ja immer ganz nett, wie jetzt auch zum Beispiel mit einem Pixel 3, wenn es da ist, mal zu gucken, wie läuft das halt, ja. Wenn Android in seiner reinen Form quasi da drauf läuft, in der aktuellsten Version, das sind eigentlich so die Sachen, wo du dann ein schönes Android-Phone, was heißt schön, aber wo du ein Android-Telefon hast, einfach, wo diese ganzen Anpassungen nicht drauf sind, ja, wo keine Bloatware drauf läuft, ja, zumindest mal nicht in dem Umfang wie andere Hersteller, das halt von vornherein mit drauf klatschen und da hast du dann immer einen schönen Vergleich, was halt so dass die gefühlte Geschwindigkeit halt betrifft von so einem Gerät. Ja.
Ja. So ist es.
Ja. Aber naja. Auf jeden Fall, wie gesagt, A12, wir hatten ja schon mal drüber gerätselt, wann ist der Prozess oder die ARM-Architektur von Apple so weit, dass sie Leistungen erreicht, die halt mit einem Intel-Chip halt oder mit der aktuellen Intel-Generation halt mithalten kann. Und so weit sind wir da nicht mehr davon entfernt. Ja. Mit den Entwicklungen, die Apple da in den letzten Jahren gemacht hat, das könnte in ein, zwei oder sagen wir mal 2 bis 3 Jahren könnte das durchaus der Fall sein. Und das bringt uns ja auch wieder in diese Richtung, wo Apple in der Lage wäre, ja dann auch wieder, ja, macOS 10 auf ARM zum Beispiel dann auch in Macs zu bringen.
Ja.
Da muss man dann echt mal abwarten, ja. Aber das sieht so aus, als wäre Apple da zumindest mal auf dem richtigen Weg. Und ich bin mal gespannt, ob mein nächster Mac, ja, und das wird es ja langsam Zeit, ob der noch einen Intel-Chip haben wird.
Es kommt drauf an, wie lange du noch Geduld hast. Ne?
Ja, wie lange die Kiste halt noch durchhält, aber ich denke 2 bis 3 Jahre nicht. Also wird mein nächster auf jeden Fall noch einen Intel haben. Und da wäre ich, denke ich mal, für die nächsten Jahre auch wieder auf der sicheren Seite, weil, ja, man weiß ja nie gerade, was bedeutet dann der Umstieg auf ARM. Ja.
Ja. Naja, die Gerüchte vermehren sich ja derzeit auch, dass wir im Oktober noch ein Event sehen werden.
Ja.
Und da gibt es ja auch schon so ein Spektrum an Daten, oder besser gesagt nicht an Daten, sondern an Zeitraum zwischen 19. und 25. Auf jeden Fall nach meiner Meinung nach dem 9. Oktober, weil da soll ja ein Google-Event starten am 9. Oktober, oder startet ja ein Google-Event, dann wäre es ziemlich sinnlos, da jetzt irgendwie was in diesem Zeitraum oder auch exakt am 9. zu machen. Allein schon journalistentechnisch dann hin und her, und wäre es ein bisschen stressig für die ganzen Medien. Wollte gerade sagen Medienkünstler, aber das sind es ja nicht, für Medienschaffenden. Und von daher denke ich mal, das wird dann so Ende Oktober sein, und ich vermute mal, da werden wir vielleicht oder hoffentlich einen neuen Mac Mini sehen, aber ich wahrscheinlich...
Ich würde es mir echt wünschen, ja, weil das wäre die einfachste Art und wahrscheinlich schon noch eine relativ günstige Art und Weise, halt hier seinen Mac Mini, oder ich meinen Mac Mini halt zu ersetzen. Ja. Ich würde gerne wieder einen Mac Mini nehmen, ja, weil ich keinen Bedarf dran habe, einen Mac täglich mit mir rumzuschleppen, ja, so schön es auch wäre. Aber gerade für, ja, das eventuelle Surfen im Bett habe ich entweder mein iPhone oder das iPad. Da brauche ich nicht unbedingt ein MacBook oder ein MacBook Pro. Von daher so ein schöner kleiner Mac, ja, der hier auch wieder den Mini ersetzen kann, das würde ich mir schon wünschen. Ja,
ja. Aber wahrscheinlich wird es wieder nur auf das Minimalste rauslaufen. Ein iPad Pro und ein MacBook Air, also der, oder ein neues MacBook, ob es das Air werden wird, weiß man nicht. Jedenfalls dieses Einstiegsgerät. Und dann war es das letztendlich auf dem Event. Das wären wahrscheinlich die realistischsten Dinge, die da präsentiert werden. Und vielleicht noch Updates, Upgrades, Produkterweiterungen, Erneuerungen für die iMacs. Da wird es dann auch neues Programms geben, und neues Design werden wir da wahrscheinlich auch nicht sehen.
So sieht's aus, ja.
Das wird wahrscheinlich man hofft sich wieder sehr viel, und letztendlich gibt es dann nur wieder so das Minimalste, iPad etc.
Ja, wahrscheinlich.
Naja.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Aber sie stirbt.
Ja, aber zuletzt.
Ja.
Gut. Noch eine kleine Sache für uns Lego-Fans. Ich schmeiß mal ein Link in die Shownotes. Da hat jemand aus Lego den Apple Park nachgebaut. Beziehungsweise ein Modell halt gebaut zum Apple Park. 85.000 Teile, so viel ich gelesen habe, hat er verbaut. Mit Bäumen, wie gesagt, das UFO, das Theater, ja, etc., die Nebengebäude hat er da schön gebaut. Macht einen sehr guten Eindruck. Vor allem, ja, Lego ist ja eh so ein Thema von uns. Link ist in den Shownotes drin. Ich denke mal, zum Nachbasteln ist es jetzt nicht unbedingt was. Könnte ein bisschen aufwendig werden.
Na, Lego wird sich freuen, weil die Teile, die da benötigt werden, das wäre ein schöner Umsatz.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, schönes Modell, und Link ist in den Shownotes.
Ja, ich gucke gerade auf die Seite. Also allein die Bäume, die Menge an Bäume, mein lieber Herr Gesangsverein, das ist heftig.
Ja, hat er schön gemacht.
Ja. Naja, gut, ich meine, bewässern muss das ja nicht, also das ist der einzige Vorteil.
Das ist sozusagen immer grün, ja.
Ja. Ja, sehr schön, doch ganz nett. Schade, dass es keine Bauanleitung gibt. Vielleicht für die Leute, die es doch nachbauen möchten. Ja, Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir doch noch mal, was wir in unserer Liste haben. Da gibt es nämlich noch eine kleine Nachricht. iTunes ist künftig in macOS, also ab macOS Mojave, ein fester Bestandteil. Das heißt, es ist quasi nicht mehr als einzelnes Programmpaketchen updatebar, sondern es ist mit dem Betriebssystem fest verankert. Ältere Versionen und auch die Windows-Kunden, die bekommen natürlich weiterhin ein separates Update. Das heißt, die nicht auf Mojave sind oder die jetzt einen Windows-Rechner haben. Aber allerdings, das wirft bei mir die Frage auf, wird es dann in Zukunft nur noch iTunes-Updates mit den aktuellen Betriebssystemen geben? Weil wenn das ein fester Bestandteil ist vom Betriebssystem, wie ich das jetzt ja auch hier so rausgelesen habe aus dem Text, dann kann man ja keine separaten Updates mehr fahren.
Dann könnte uns so ein Problem bevorstehen wie bei iOS, dass du die System-Apps ja auch nur mit einem iOS-Update dann geupdatet oder neue Versionen bekommst, ja.
Also schick finde ich das jetzt weniger.
Nee, vor allem dieses zwangsweise Integrieren von iTunes ins OS, das ist halt auch so eine Sache. Damit ist Microsoft auch mal böse auf die Nase gefallen, als sie den Explorer quasi in Windows so tief verzahnt haben. Das war ja mit so ein Angriffspunkt damals bei dem ganzen Prozess, den sie am Hals hatten in Bezug auf Monopolstellung, Verdrängung von Alternativen, also in dem Sinne halt Firefox beziehungsweise Netscape damals etc., ja, die ganze Diskussion, wo sie gesagt haben, der Explorer ist so tief jetzt in die aktuellen Windows-Versionen integriert, dass sie das schwerst möglich halt rausnehmen können. Und dass man da als Apple jetzt so einen Schritt geht und iTunes dann ja unbedingt ins OS packen muss, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Klar kannst du Spotify etc. nach wie vor installieren und nutzen, ja. Aber wie du es schon gesagt hast, alleine von der Update-Seite her, ist halt die Frage, ob das da so Sinn macht.
Ja, so sehe ich das auch.
Vor allem, und was soll diese Integration unterm Strich an Mehrwert für den Nutzer bringen? Das erschließt sich mir auch jetzt so auf die Schnelle nicht ganz.
Also auf Anhieb sehe ich da keinen Vorteil, da sehe ich nur einen Nachteil. Also für den Nutzer sehe ich da nur Nachteile. Also Vorteile fallen mir nicht ein.
Ja, okay, du musst iTunes ja nicht nutzen. Das fängt ja damit an, ja. Nur ja. Welchen Vorteil bietet mir die Integration von iTunes ins OS? Außer, dass es vielleicht schlanker wird, ja, eventuell, ja, weil du entsprechende, keine Ahnung, Teile vielleicht aus dem OS dann einfach nutzen kannst, wobei das ging ja vorher dann quasi als App ja genauso, du musst es ja nicht ins OS integrieren. Aber ja. Ja, mir fällt da momentan auf die Schnelle echt nichts ein. Ne?
Ja gut, Gott sei Dank ist es ja so, dass du es nicht mehr benötigst, um ein iPhone zu betreiben. Die Zeiten sind ja vorbei. Also das ist ja der einzige Pluspunkt, ja. Ne? Das ist ja halt so.
Ja, wobei, mir, also was mir noch nie so gepasst hat, ist die ganze App-Verwaltung damals, ja. In iTunes, ja, mit der Anzeige und mit dem Backup, beziehungsweise, okay, Backup-Funktion vom iPhone, auch verschlüsselt, tolle Funktion, ja. Das ja, aber gerade was jetzt Apps betroffen hat, das Installieren über USB oder Downloaden im Store und dann aufs Telefon schieben. Also da bin ich echt froh, dass die Zeiten vorbei sind. Ja, das ist jetzt nicht so toll gewesen. Und ja, das ist ja auch immer die Diskussion gewesen. Wird iTunes aufgesplittet? Ja, kommt das Ganze, was halt iOS bzw. iPhone und iPad betroffen hat, halt raus. Ja, und ja.
Ja, gut, und das mit dem Backup, okay, das ist zwar immer noch ein Punkt, ein valider Punkt, wo man sagen kann, okay, das macht Sinn, wenn man jetzt ein verschlüsseltes Backup haben will, wo die ganzen Passwörter auch dementsprechend im Backup gespeichert sind, ohne dass ich die wieder neu eingeben muss, wenn ich das iPhone neu aufsetze. oder für Leute, die einfach nicht ihr Backup in iCloud machen wollen, macht das auch Sinn. Aber es gibt ja mittlerweile auch sehr gute Third-Party-Tools wie iAmazing zum Beispiel, wo ich genauso gut meine Backups mit dem Tool fahren kann und sogar noch viel eleganter, wo ich sogar selektiv sagen kann, ich will nur dieses eine Programm rüber gebackupt haben oder aus dem iPhone was rausziehen an Inhalten, was weiß ich, zum Beispiel WhatsApp, Konversation raus kopieren. Also da ist zum Beispiel dieses iAmazing-Tool, was ich hier teilweise auch einsetze, ein sehr mächtiges Tool, was Apple so gar nicht bietet für selektive Backup-Geschichten oder Daten transferieren von einem Gerät zum anderen. Da gibt es, wie gesagt, auch schöne Third-Party-Anwendungen für.
Hast du Wave eigentlich schon installiert?
Was habe ich? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
Wave?
Nee, habe ich noch nicht. Also ich habe es auf dem mobilen Rechner noch nicht drauf und sowohl halt auch noch nicht auf dem stationären System. Da bin ich noch ein bisschen ängstlich.
Ja, ich habe ja auch noch nichts installiert.
Ja. Es juckt zwar in den Fingern, aber die Probleme, die man aus vielen Ecken hört, die stimmen mich jetzt nicht gerade positiv, das jetzt zu machen.
Welche Probleme jetzt?
Naja, Audio-Probleme, Kompatibilitätsprobleme mit Software, dieses Fusion Drive-Problem mit diesem einen Mac, der da im Umlauf ist, okay, davon wäre ich jetzt nicht betroffen, aber das sind ja natürlich alles so Hiobs-Botschaften, die man jetzt nicht gerade so positiv aufnimmt, logischerweise. Ne? Also ich warte da noch so ein bisschen.
Ja, also ich bin am Überlegen, ob ich jetzt das Update mache. Ich muss noch 2-3 Apps abklären, ob die auch kompatibel sind schon. Und dann denke ich mal, werde ich den Sprung eventuell nächste Woche dann machen, ja, wenn das alles so passt.
Ja.
Und dann haben wir da vielleicht ein Problem mit der Podcast-Aufnahme.
Hoffentlich dann nicht.
Ne? Ja, nee, wenn ich meine Hausaufgaben vorher gemacht habe, nicht. Und es gibt natürlich ein Backup. Ja, also da kannst du jederzeit natürlich zurückgehen. Von daher sollte das alles schon passen.
Ja, Backup ist sowieso ein wichtiges Thema. Und in dem Fall würde ich nicht nur ein Time Machine Backup machen, sondern auch so eine 1:1 Image Kopie, so ein bootbares Carbon Copy Ding oder Super Duper, wie sie auch heißen.
Ja, guck mal da. Also Audio Hijack ist auf jeden Fall Mojave kompatibel.
Mittlerweile oder?
Ich lese jetzt hier gerade nur die ne, was schreiben sie? Ja, 13.09. schon.
Okay, ich glaube, die haben auch von Anfang an gewarnt, sage ich jetzt mal. Man sollte erstmal vorsichtig sein. Dann haben sie aber, glaube ich, zeitnah diese Informationen wieder zurückgezogen. Ja gut, dann ist es ja eigentlich in trockenen Tüchern. Zumindest theoretisch.
Now has compatibility with macOS 10.14.
Okay. Ja,
passt doch alles.
Na dann, viel Spaß.
Und braucht mindestens El Capitan.
Ja. Ja, okay, dann passt go.
Muss ich eigentlich einen Umweg machen über 10. Das ist eine gute Frage.
Eigentlich nicht.
Nee, eigentlich nicht. Ja, ich guck mal, Update. Meine Update dazu sagt, was alles da ist.
Nee, ja. Dann mach mal.
Ja. Man könnte ja auch jetzt live mal auf den.
Aber kein Update
Mojave. Nee, das nicht, aber die Apple-Seite sich mal angucken.
Ja, aber doch jetzt nicht live in der Sendung. Das macht jetzt ja wenig Spaß.
Ups, und schon da knickt die Internetleitung ein.
Da hat der Hörer auch wenig Sinn. Wenig von.
Ja, nee, vor allem das macht ja jetzt auch mit meiner schmalen Internetleitung keinen Sinn, ja.
Naja. Aber du hattest da noch was Kickstarter-mäßiges in die
ins Dokument. Ja, das ist auch so ein Fun-Ding, ja, inwieweit. Ich habe gedacht, das wäre ein Scherz, ja. Also ich bin da noch nicht ganz dahinter gestiegen. Und zwar gibt es da ein Kickstarter-Projekt im Moment, das eine Brille anbietet, was durch den Polarisationsfilter, den sie da verwenden, Fernseher und Computerbildschirme halt schwarz macht. Du hast die Brille auf. Und wie gesagt, guckst halt einen TV an, wenn du in der Kneipe oder irgendwo auswärts halt bist und wirst da mit irgendwelchen Sendungen beschallt beziehungsweise Bildern beworfen und da läuft ja auch oft Werbung und du hast die, wie gesagt, setzt die Brille auf und dann siehst du nur einen schwarzen Bildschirm. Ja. Und ich habe es, wie gesagt, zuerst für einen Scherz gehalten. Vor allem musste ich dann direkt an den guten alten Carpenter-Film denken. Ja. Und auf den beziehen sie sich sogar als Inspiration für das Design der Brille. Ja. Aber Link ist in den Shownotes drin, man kann sich's mal angucken. Ja, sie sagen ja auch, sie wollen erstmal mit dem Kickstarter testen, ob da ein Markt für das Produkt überhaupt da ist. Und wenn ja, würden sie halt dann mit der Entwicklung quasi von einem Nachfolger für diese Brille dann anfangen, die ja dann vom Engineering her halt noch ein Ticken besser ist, wo das auch besser funktioniert, was jetzt das Verdunkeln bzw. das Ausblenden halt der Werbung betrifft durch den Filter etc. Und man kann sich das mal angucken. Das ist jetzt kein Kickstarter, was ich unterstützen würde, aber alleine der Bezug, wie gesagt, auf den Film, ja, das fand ich schon ganz witzig. Und es ist, man kann sich das Video auf jeden Fall mal angucken dazu.
Mhm. Ja, okay. Haut mich jetzt nicht so um, aber okay. Nein. Interessante Sache, wenn es dann auch so funktioniert, wie es da steht, dann ja, schauen wir mal.
Ja. Hm. Ja. Es ist, ja, denke ich mal, auch ein Produkt, was, ja, es ist halt die Frage, inwieweit ist ein Markt dafür überhaupt da? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die so durch die Decke gehen mit dem
Kickstarter.
Das Einzige, wie gesagt, ist halt wirklich der Bezug, den sie haben auf den Carpenter-Klassiker. Aber ob es das dann reißt, ich weiß es nicht.
Ja. 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 Naja.
Ja, genau.
Gut. Das nächste Thema, das hat bei mir auch wieder das Kopfkino angeworfen. Ja. Und das hat mich so ein bisschen nachdenklich gestimmt. Vor allen Dingen für diejenigen, die sehr lange mit ihrem Mac arbeiten möchten. Und da gibt es ja durchaus Kunden, die das tun. Jedenfalls sieht es so aus, dass Apple derzeit Third-Party-Reparaturen blockiert durch eine spezielle Software, die benötigt wird, um derzeit zwei aktuelle Systeme zu reparieren. Das ist einmal der iMac Pro und das ist einmal das MacBook Pro 2018. Also die Geräte, die den aktuellen oder die diesen T2-Chip enthalten haben. Und dazu wird halt eine spezielle Software benötigt, die erstmal zur Software-Diagnose notwendig ist und auch letztendlich zum Finalisieren des Reparaturvorganges. Das heißt, es ist nicht damit getan, nur einfach den Fehler zu entdecken, sondern auch um den ganzen Reparaturvorgang abzuschließen, wird diese Software benötigt. Und diese Software wird nur an autorisierte Servicepartner von Apple abgegeben. Und logischerweise hat die Apple natürlich auch selbst im Einsatz. Und das dämmt natürlich den ganzen Third-Party-Reparaturbereich komplett ein. Zumindest für die Hauptkomponenten, die in den Rechner enthalten sind. Das ist zum Beispiel Display, Touch-ID, Top-Case, also bei den Notebooks und auch das Logic Board. Und bei dem Hauptrechner, also bei dem iMac Pro, sind es die SSD und das Logic Board. Da habe ich das Display jetzt zum Beispiel nicht in der Liste gefunden, aber das sind natürlich die ganzen essentiellen Dinge, gerade wenn ich auch sehe, dass dass die SSDs betroffen sind, die natürlich nach einer gewissen Zeit und nach gewissen Schreibvorgängen schon vorprogrammiert ist, dass die SSD dementsprechend irgendwann mal den Geist aufgibt, ist es natürlich sehr, sehr schade, was da so rauskommt. Und wenn man das Ganze mal weiterdenkt, irgendwann schreibt Apple ja mal diese ganzen Produkte als obsolet raus, also supportet diese Produkte nicht mehr selbst. Das heißt, es gibt keinen Hardware-Support mehr und es gibt auch keinen Kundensupport mehr. Also auch keine kostenpflichtigen Reparaturen sind bei Apple mehr möglich. Und dann ist es ja immer noch sinnvoll gewesen, in der Vergangenheit dann bei gewissen Rechnern, zum Beispiel diese ganzen alten Mac Pros, diese ganzen Cheese Grader hier, diese ganzen alten Maschinen, die auch im Umlauf sind, die teilweise noch zu Third-Party-Buden zu geben und die reparieren zu lassen. Und das ist natürlich dann mit so einer Software, Diagnosesoftware, die halt benötigt wird, um eine Reparatur zu finalisieren, dann nicht mehr möglich. Also werden diese ganzen Geräte quasi nach meiner Meinung zum jetzigen Stand der Informationen, die hier so vorliegen, dann irgendwann Elektroschrott. Auch wenn sie theoretisch noch funktionieren könnten nach einer Reparatur.
Oder wenn sie halt durch einen Austausch von einer Bildschirmeinheit wieder zum Laufen gebracht werden können. Ja.
Oder SSD oder Logic Board, genau. Was auch immer. Ja. Ne? Ja. Das finde ich jetzt schade.
Es ist halt die Frage, wie Apple mit diesen Geräten umgeht, wenn es denn mal der Fall sein sollte, dass sie das auch wirklich so eiskalt durchziehen. Wie geht es mit den Geräten um, wenn sie wirklich End of Life oder End of Support erreicht haben? Nehmen sie die dann raus?
Zum Beispiel? Ja, bisher haben sie das ja gemacht.
Nehmen sie die raus aus diesem Programm. Dass du dann hingehen kannst Teile austauschen und die müssen nicht mehr über die Software halt verifiziert werden. Beziehungsweise halt freigeschaltet oder aktiviert oder freigegeben oder im System, wie gesagt, als okay gemeldet werden. Ja. Geben sie die Geräte dann zum Beispiel frei und dann ist es wurscht und du kannst dann Teile tauschen, wie du lustig bist.
Das ist die Frage.
Ja, weil gerade, du bezahlst ja viel Geld für das Gerät und wir haben ja nicht nur in Amerika, das gibt es bei uns ja auch, dieses Bewegung ist jetzt falsch gesagt. Rechtlich ist es halt auch nochmal die Frage, wie wird es jetzt gehandhabt, beziehungsweise wie wird sich da auch die EU rechtlich demnächst positionieren? Da ist ja auch eine Sache schon seit einiger Zeit im Diskutieren, dieses Right to Repair, ja, wie es ja in Amerika drüben heißt, dass du ein Recht einfach drauf hast, dass du das auch unter deinen Bedingungen halt reparieren kannst. Ja, dass du nicht vorgeschrieben bekommst, das muss bei einem Servicepartner durchgeführt werden mit Originalteilen und zu dem und dem Preis. Ja, das ist dann wirklich die Frage, wie sieht das in so einem Fall aus? Ja, und wie weit kann man da rechtlich halt dann auch nochmal Grenzen setzen einem Hersteller, der dann so eine Sache zum Beispiel durchziehen will? Ja,
ja, so ist es.
Ja. Auf jeden Fall ist es meiner Meinung nach nicht kundenfreundlich.
Nein, und
klar, auch gerade die... Klar willst du als Hersteller sicherstellen, dass zum höchsten Standard eine Reparatur durchgeführt wird, weil du ja auch einen gewissen Standard mit oder eine Qualität ja auch mit dem Gerät verkaufst. Und du willst ja sicherstellen, dass es über die Lebensdauer oder sagen wir mal über die Nutzungsdauer hinweg dann ja auch diese Qualität gehalten wird. Ja. Du willst ja nicht durch einen Austausch mit einem billigen Display irgendwie auch deinen Ruf als Hersteller aufs Spiel setzen, ja, weil wenn jemand das Gerät sieht und du hast da ein Third-Party-Display drin, was einfach scheiße ist, ja, was aber günstig war, macht sich da vielleicht auch jemand ein falsches Bild von dem Gerät. Also das kann ich als Hersteller schon verstehen. Aber mir sollte es eigentlich überlassen werden, dass zumindest mal, wenn ich außerhalb der Garantie bin, ja, dass ich eine Reparatur durchführen lassen kann, wie ich sie für okay halte. Ja. Beziehungsweise ich kann mir halt den Shop, der sie durchführt und zu dem Preis halt aussuchen. Ja,
ja. Ich meine, gut, dass gewisse Dinge aufgrund der Kopplung mit dem T2-Chip grundsätzlich nicht gehen, gerade diese SSD, ja, gerade alles, da hängt die ja zusammen mit Verschlüsselung, ja, genau. Mit der Verschlüsselung, die SSD hat ja auch die gekoppelte Verschlüsselung mit dem T2-Chip, das diese Information, die existierte schon sehr lange und das wissen wir ja auch, dass das gekoppelt ist, dass es da halt Problematiken gibt, dass es da kein Third-Party-Reparaturdienst dran kann, das leuchtet irgendwo ein, aber gewisse
Wobei Dinge... Wobei auch das sollte mir in so einem Fall eigentlich überlassen werden, wenn ich auf dieses Feature verzichten kann. Sei es jetzt zum Beispiel Touch-ID. Ja, gerade da halt die Kopplung des Scanners mit halt der Secure Enclave. Wenn ich darauf verzichten kann, beziehungsweise halt auch auf die Verschlüsselung der SSD, dann sollte mir das Gerät da auch keine Steine in den Weg legen. dann tausche ich eben gegen eine Third-Party SSD aus, beziehungsweise ersetze meinen defekten Touch-ID-Scanner nicht, beziehungsweise wenn halt die Touchbar am Arsch ist und es gäbe eine Third-Party-Reparaturmöglichkeit, wo ich allerdings dann auf die Touch-ID-Funktionalität verzichten müsste, krieg's aber für 50 Euro anstatt für, keine Ahnung, 500 bei Apple, ja, wenn es böse kommt, dann sollte man mir diese Entscheidung eigentlich überlassen. Ja. Genauso beim iPhone, ja, wo wir die Diskussion oder die Problematik hatten mit den Home-Buttons.
Ja.
Schwierig. Das ist echt, das ist eine Sache, die macht mir Bauchschmerzen. Weil gerade bei den MacBooks oder Pros, ja, ist es ja so, das Einzige, was da nicht davon betroffen ist, ist die Batterie. Ja, wenn ich es richtig gelesen habe.
Ja.
Okay, klar, Batterie habe ich bei meinem ersten MacBook Air auch schon selbst getauscht. Aber da habe ich auch zum Beispiel die SSD selbst getauscht, ja, als er defekt war. Beziehungsweise als die Festplatte defekt war, ich habe es gegen eine SSD getauscht. Ja, da war ja noch eine drehende Platte ursprünglich mal drin. Also wenn ich sowas in Zukunft nicht mehr selbst machen könnte, beziehungsweise noch nicht mal unbedingt selbst machen, aber durchführen lassen könnte, bei einem nicht unbedingt jetzt Servicepartner von Apple. Pff, ja.
Ja, das ist ein diskussionswürdiges Thema auf jeden Fall. Nur die Sache ist auch halt die, ist die Zeit nicht vorbei, dass man aus diesem geschlossenen, also wie gesagt, Apple will ja immer mehr zu diesem geschlossenen System und möchte natürlich auch also nicht raus, sondern möchte in diesem geschlossenen System bleiben und auch die Hardware schließen. Und sie möchte natürlich auch die ganzen Umsätze natürlich bei sich generieren. Also das ist natürlich aus Sicht von Apple verständlich, aus Sicht des Kunden, der natürlich gerne überall woanders hingehen will und seine Geräte reparieren lassen möchte, auch verständlich, dass der Kunde das so nicht will. Bloß ist man denn bei Apple überhaupt dann noch richtig aufgehoben, wenn man so eine Offenheit will, oder dann muss man sich das nicht im Vorfeld überlegen, ob man sich dann ein MacBook kauft oder ob man dann generell in dieses Ökosystem wechselt, wenn man so eine absolute Offenheit der Geräte haben will. Ne? Weil es ja grundsätzlich ein geschlossenes System ist, von der Software angefangen, und die sich jetzt natürlich immer mehr auch auf die Hardware überträgt. Ne? Ganz klar. Und die Zeiten, dass man jetzt so einen Mac Pro hat, der total modular ist, wo wir einfach mal alles rumbauen können, die sind ja natürlich auch vorbei. Und
Nein, es kommt ja ein neuer Mac.
Ja, und eben.
Der soll ja auch wieder modular werden. Und da ist halt nicht die Frage, wenn du dann da jemanden sagst, du kannst da, und da fängst du an, du hast ja dann modular, ja, ist die Frage, wie sieht dieses modulare System aus? Aber wenn du da in Zukunft Grafikkarten, SSDs, beziehungsweise RAM und auch Prozessoren und eventuell selbst, oder wenn die halt tauschbar sind, ist es, beziehungsweise erneuerbar sind, ja, inwieweit ist es halt so offen, das System, dass du dann hingehen kannst und kannst die eventuell selbst durchführen, ja, beziehungsweise halt bei einem Händler durchführen lassen, und muss ja dann auch wieder Apple autorisiert sein. Wir hatten das Problem ja auch bei den Mac Pros der alten Schule, dass du konntest ja auch nicht jede Grafikkarte einsetzen.
Die brauchten ein Firmware-Update, oder genau, die müssten dann eine Firmware haben, die dementsprechend kompatibel war damit. Oder man hatte bei Grafikkarten keinen Startbildschirm, wo man dann dementsprechend erst dann den Bildschirm gesehen hat, wo der Treiber dann gegriffen hat, und diese ganze Hardware-Unterstützung hatte man dann halt nicht mehr, und sah dann zum Beispiel nicht mehr den EFI-Schirm, und man konnte dann halt nicht mehr ohne weiteres in die Boot-Option zum Beispiel auswählen oder sonstige Dinge tätigen. Aber aufgrund dessen, natürlich hat Apple ja einen modularen Mac Pro angekündigt, aber ich gehe mal davon aus, dass dieses Modulare sich wirklich jetzt nur noch auf Apple-Komponenten bezieht, weil der wird natürlich dann auch einen T2-Chip drin haben, ist von auszugehen. Und dass man dann Third-Party-SSDs da reinstecken kann, das bezweifle ich.
Ja, also aber wenn sie das auch bei den Grafikkarten wieder so durchziehen sollten, dann haben sie einen sehr schlechten Stand bei
das, Pros. Grafikkarten könnte ich mir vorstellen, dass sie dann über den eGPU-Weg gehen. Das ist das Einzige, was sie dann offen lassen. Das ist ja jetzt auch der Weg, den sie bei den MacBook Pros haben. und dass man dann halt über die über ein Gehäuse geht oder wie wir ja auch die Blackmagic eGPU ja schon besprochen haben, dann halt über diesen Weg geht. Das wäre eine Möglichkeit, wo man noch über Third Party reinkommen könnte. Und dass zumindest diese Start-SSD, da wo sich die ganze Verschlüsselung, die ganze Geschichte, wo der T2-Chip drauf zugreift, dass dieses Ding halt zwar modular sein kann, könnte, aber nur mit hauseigenen Komponenten von Apple. Das wäre meine Theorie dazu. Ja, und alles, was halt extern angeschlossen wird, dann tja, über Thunderbolt 3 oder was auch immer. Ja. Naja.
Ja, also ich bin da echt mal gespannt, ja, was diese neue Mac Pro,
ja,
was das letztendlich wirklich bedeutet, ja, beziehungsweise wie er sein wird und was du da eventuell selbst alles machen kannst, weil man hat ja so seine Vorstellungen und man hat ja das, was Apple so gerne tut, ja, ist nicht unbedingt so kompatibel. Ja,
ja, modular ist so ein weiter Begriff. Ja, und
wir haben da ja schon öfter drüber gesprochen, ja, und unsere Befürchtungen ja auch schon kundgetan und unsere Hoffnungen.
Ja, so ja, wie gesagt, sowohl das negativste als auch das positivste Szenario. Ne? Mhm. Klar. Aber ich glaube, das positivste wird nicht eintreffen in dem Fall.
Und ich befürchte auch, dass es kein gesunder Mix werden wird, ja, wo du wirklich sagen könntest, okay, auf den Kompromiss kann man sich sehr oder guten Gewissens einlassen. Ich denke, auch das wird es nicht unbedingt werden. Aber da ist es einfach viel zu früh für. Muss man abwarten, was kommt.
Ja, so ist es. Ja, abwarten, was kommt. Das können auch die NetAtmo-Kunden demnächst. Nämlich, es gibt ein Update für die NetAtmo Welcome-Kamera. Die ist dann demnächst HomeKit-kompatibel. Und es gibt da so ein paar Falschmeldungen. Nämlich im Reddit-Forum hat man gesagt, das sei die finale Version oder ist gar nicht darauf eingegangen, dass das eine Beta-Version ist. Und da gab es nämlich eine interessante Aussage von NetAtmo direkt. Die Version, die im Moment im Umlauf ist, das ist nur eine Beta-Version. Die finale Version soll erst kommen. Da gab es nämlich sehr viele Diskussionen im Netz, warum es bei allen nicht bei allen funktioniert und da nicht und hier nicht und sehr viele negative Stimmen zu diesem ganzen Update der Firmware. Und das liegt einfach daran, dass es im Moment noch eine Beta-Version ist und die finale Version soll erst Ende des Jahres kommen. So ist eine offizielle Aussage von NetAtmo in dem Fall. Jo. Erstaunlich, wie viele Kameras davon im Umlauf sind. Hätte ich nicht gedacht, weil da gab es ja eine richtige, im Smart Home Kosmos gab es ja eine richtige Welle über dieses Firmware-Update und eine richtige Stimmungswelle sozusagen. Ja. Ja. Naja. Ja, mit meinen Hauptthemen bin ich eigentlich soweit durch.
Naja, ich auch.
Jo, jo. Du hattest doch noch so ein Kerzenthema, hätte ich bald gesagt.
Ja, das passt halt zu deinem Kerzenthema.
Ja.
Willst du mit deinem Kerzenthema anfangen, oder?
Fang du mal mit deinem Kerzenthema
an. Ja, wie gesagt, wir kommen ja noch zu deinem Gadget und das passt ja eigentlich wahrscheinlich, oder da eigentlich auch ganz gut dazu. Wir hatten ja jetzt gerade wieder den 7. Jahrestag oder den 7. Todestag von Steve Jobs. Da gab es ja auch wieder Tweets von Tim Cook dazu. Da gab es ja auf vielen Blogs dann auch nochmal quasi eine Erinnerung beziehungsweise einen Artikel dazu. Ich schmeiße auch mal einen Link dazu nochmal in die Shownotes rein. Für mich, also okay, dass es sich das jetzt im Oktober wieder soweit ist, okay, dass es mittlerweile 7 Jahre sind, da hatte ich auch so ein bisschen die Zeit aus dem Auge verloren. Es geht halt verdammt schnell rum, ja. Man kann sich eigentlich an die Nachricht damals auch noch ganz gut erinnern. Man wusste ja, dass er krank ist. Ja, er hatte sich ja aus Apple auch schon zurückgezogen. Aber als die Nachricht dann damals kam, war es dann doch schon, obwohl man damit gerechnet hat, schon überraschend, ja. Weil Steve Jobs ja doch jemand war, der sehr polarisiert hat, beziehungsweise für Apple ja auch die Leitfigur oder das Gesicht auch war. Und wie gesagt, jetzt zum 7. Jahr, für mich so gut wie ich mich auch nur dran erinnern kann, auch mal wieder so ein Zeichen, wie schnell doch die Zeit vergeht. Und du hast da jetzt quasi da auch passend nochmal zufälligerweise gerade ein Gadget, was du nochmal ansprechen wolltest. Ja.
Ein Gadget-Thema kann man jetzt so direkt nicht sagen, aber ja gut, kann man auch als Gadget bezeichnen. Es ist ein vergängliches Gadget, das ist wohl wahr. Aber jetzt nochmal ganz kurz zu Steve Jobs. 7 Jahre, da ist die Zeit rennt, das ist, ging extrem schnell. Aber das ist einer dieser Nachrichten oder einer dieser Tage, wo ich das erfahren habe, wo ich noch genau weiß, was ich an diesem Tag gemacht habe. Es gibt so wenige Tage im Leben, wo man genau weiß, was man gemacht hat. Das war zum Beispiel der 11. September, wo dieses wahnsinnige Zeug da abgelaufen ist. Da weiß ich auch genau, was ich gemacht habe, wo diese Nachricht das erste Mal bei mir aufgeschlagen ist oder wo ich davon erfahren habe. Das sind so Ereignisse, die vergisst man halt nicht. Und diesen Tag vergisst man nicht. Der hat sich dann halt auch so eingebrannt. Und genauso war es auch wo ich erfahren habe, dass Steve Jobs verstorben ist. Ja, das ist auch einer dieser Tage im Leben. Ja, so ist es. Naja, gut. Und aufgrund dessen habe ich dann auch zum 7. Todestag ein Kerzchen angezündet und nicht irgendein Kerzchen, sondern natürlich ein Kerzchen, was so sehr nah im Apple-Kosmos unterwegs ist. Und da gab es sogar schon eine Vorgängerversion von. Und die Firma 12 South, die haben wir schon oft hier thematisiert, die hat eine Duftkerze rausgebracht. Und das klingt jetzt doof, das ist halt so. Und generell habe ich mit Duftkerzen ein Problem, weil die wenigsten Duftkerzen, die es gibt, die riechen angenehm oder so, dass man sie auch wirklich längere Zeit einsetzen kann oder dass sie nicht nerven oder dass man jetzt keine Kopfschmerzen von kriegt oder dass sie dezent sind. Also alles, was ich mal hier so mit Duftkerzen gemacht habe oder diese Duftfässerchen oder Duftöle, das war alles nicht so optimal und hat mich so ein bisschen genervt. Und deswegen ist das Thema Duftkerzen für mich so ein sehr negatives Thema und auch sehr negativ behaftet in meiner Welt. Und wie gesagt, 12 South hat eine Duftkerze rausgebracht, die es jetzt schon in der zweiten Auflage gibt. Von den Duftbestandteilen hat sich da jetzt nichts geändert, würde auch in dem Fall keinen Sinn machen. Und sie soll so duften, so haben sie es versprochen, als wenn man jetzt zum Beispiel ein iPhone frisch öffnet oder ein MacBook öffnet, da kommt ja ein ganz bestimmter Geruch raus. Und der Geruch ist ja auch durchaus sehr angenehm. Also das, was Apple da ausstrahlt an einer Duftnote von einem frischen Apple-Produkt, das ist nach meiner Meinung oder auch nach vielen Kundenmeinungen sehr, sehr angenehm. Und die Produkte riechen, finde ich, alle gleich. Das heißt, ob ich jetzt ein MacBook auspacke oder ein iPhone, ich habe da bisher keinen Unterschied vom Duft her feststellen können. Also da muss ja irgendwo ein Plan hinterstecken, auch vom Duftdesign was zu vermitteln oder dementsprechend gleiche Düfte da auszustrahlen. Obwohl die Produkte ja auch in unterschiedlichen Fabriken gefertigt werden. Also ein MacBook Pro wird natürlich ganz woanders gefertigt als ein iPhone X. Und wie sie das mit dem identischen Düften hinbekommen, noch so ein kleines Fragezeichen. Ich gehe mal davon aus, dass die nicht perfumiert werden, die Geräte oder die Verpackungen. Das muss irgendwo anders untergebracht werden. Und der Duft ist ja jetzt auch nicht so vordergründig, dass man das Ding aufmacht und man denkt, man bekommt jetzt ein Produkt von Douglas geschickt oder so. Es ist ja schon ein dezenter Geruch. Ja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls habe ich mir mal die aktuelle Version der 12 South Duftkerze angeschaut oder unter die Nase genommen in dem Fall. Und ich muss sagen, sie kommt extrem nah an den Duft einer Apple-Verpackung ran. Verblüffend, wie gut sie das hinbekommen haben. Allerdings muss man das Ganze mit einer Nasenlänge Abstand genießen. Wenn man jetzt die Nase konkret über die Duftkerze hängt, dann ist es zu stark und intensiv. Also der Duft muss sich schon so ein wenig verteilen, man muss sich schon so ein wenig Abstand der Kerze gegenüber haben, damit man, wie gesagt, das auch als diesen Verpackungsgeruch wahrnehmen kann. Also er muss etwas dezenter sein. Und man kann auch diese Kerze, wenn man einen normalen Raum hat, nicht unendlich lange betreiben oder anhaben, weil dann wird es einfach zu intensiv. Dann sollte man schon mal das Ding ausmachen und mal ein bisschen lüften etc. Also es ist jetzt keine Kerze nach meiner Meinung für einen Dauereinsatz, obwohl der Geruch durchaus frisch ist, also der typische frische, leichte Geruch, der auch aus so einer Apple-Verpackung rauskommt. Also jetzt kein schwerer Geruch, wo man Kopfschmerzen von bekommt. Auch wenn man jetzt nah dran steht an der Kerze, kann man das durchaus noch als angenehm wahrnehmen. Wie gesagt, solange der Geruch sich so ein bisschen verflüchtigt hat im Raum, so ein bisschen mit Abstand und nicht so schwer in der Luft liegt, kommt er dem Geruch zu 98% einer Apple-Verpackung nah. Auf jeden Fall. Das kann ich unterstreichen. Und am Anfang, wo die noch ganz frisch war, da habe ich die gar nicht angezündet, weil der Eigengeruch, der so ohne Anzünden aus der Kerze kam, wenn der Deckel offen war, der hatte schon gereicht, dass in dem Raum dieser Duft lag. Also man muss sie gar nicht unbedingt, wenn sie noch ganz, ganz frisch ist, anzünden. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. 12 Saus gibt es an mit zwischen 60 und 70 Brennstunden und dann soll das Ding aufgebraucht sein. Kann ich, wie gesagt, nicht nachvollziehen, weil ich halt sehr sparsam damit umgehe, weil das Ding ist erstens auch relativ kostenintensiv, finde ich, für eine Duftkerze. Das Ding kostet 34,95 bei Amazon und ist ein recht selbstbewusster Preis. Man bekommt natürlich auch ein schönes Keramikgefäß, was sehr wertig und edel aussieht, was bei der Vorgängerversion nicht aus Keramik war. Ich glaube, das war ein Kunststoff, kann ich jetzt aber nicht genau sagen, weil die Vorgängerversion hatte ich nie. Jedenfalls haben sich ja nochmal ganz deutlich hervorgehoben, dass das jetzt auch ein Keramikgefäß ist. Und selbst wenn man das Deckelchen oben drauf macht und sie nicht in Betrieb hat, sieht es schick aus. Also ein schönes, pures Design. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Wie gesagt, es ist der Illusion, oder der Illusion, dass es der Geruch einer Apple-Verpackung ist, sehr, sehr, sehr nah. Haben sie sehr, sehr gut hinbekommen. Haben sich viele Gedanken gemacht. Ja.
Und viel an Verpackungen wahrscheinlich geschnüffelt, ja.
Der Duftdesigner ist ja nun ein schicker Beruf, den es dann gibt. Und wenn man da, wie gesagt, wenn man da erfolgreich ist in dem Bereich, kann man auch richtig gut Geld verdienen. So viele Supernasen gibt es da nicht auf der Welt.
Ja. Haben die nicht mal super getankt?
Ja, das auch. Ja. Also es ist schickes Ding. Man muss schon ein bisschen bekloppter Apple-Fan sein, um sich sowas zu kaufen. Ich gebe es zu. Aber die Neugierde, ne, die war ja ganz, ganz groß, ob die das wirklich so hinbekommen.
Ne? Ja. Und es ist natürlich günstiger, als sich immer ein neues Produkt von Apple zu kaufen.
Was natürlich auch schöner ist, sich ein neues Produkt von Apple zu kaufen. Ja. Aber es geht ja nicht immer. Und der Geruch verflüchtigt sich auch sehr schnell. Also aus dem iPhone-Karton, das geht recht zügig. Ja, gut. Tja, das war mein Gadget.
Ja, dann sind wir wahrscheinlich auch wieder am Ende der Sendung angelangt.
Normalerweise schon, ja.
Ja, guck mal. Mhm. Ja, doch, obwohl, eine Stunde haben wir auch schon wieder.
Ja, ja, das kriegen wir hin. Oder das haben wir hinbekommen.
So, ja. Ja. So ein Thema kurz, ja. Wobei, ist für man kann es ja eigentlich schon als kurz bezeichnen für uns.
Ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder. Wann werden wir dann noch...
Ja, Terminfindung müssen wir mal gucken, ja.
Werden wir dann noch schauen. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche, Thomas.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Ja, tschüss.